Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi B und der Tobi W. Schönen Sonntagnachmittag euch beiden.
Hallöchen.
Guten Tag.
Aloha. Wie geht's euch heute? Tobi Bchen klingt ein bisschen angeschlagen. Ich habe gehört, du warst gestern zu lange draußen, ne?
Ja, Kinder, zieht euch eine Jacke an, wenn ihr lange unterwegs seid.
Genau, sonst habt ihr am nächsten Tag habt ihr Schnupfen und eine belegte Stimme. Das ist nichts.
Ja, eben.
Ja. Hast du auch Kopfschmerzen zu dem Schnupfen?
Nicht mehr.
Ah ja. Ja, siehst du, du bist auf dem Weg der Besserung, das ist doch gut.
Ja, und auch sonst, das also geht schon gut. Es ist jetzt nicht so, dass es heute Großkaterstimmung angesagt wäre.
Ja.
Ich hatte schon mal bessere Tage zum Podcast aufnehmen, sagen wir so. Aber nichts, was mich an einem schönen E-Pod hindern würde. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Apropos Kater.
Kater ist leider wieder draußen. Oh. Dem war das Wetter draußen dann doch sehr zuträglich, sag ich mal vorsichtig. Nee, bei mir ist alles gut. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme wie die Kollegen und
die Kollegen
kann mich oder wie der Kollege, Verzeihung, und kann mich da jetzt vollkommen mit funktionierender Stimme auf das bevorstehende Rennen vorbereiten.
Ich bin voller Vorfreude. Tobi, zählst du schon die Tage, die 5 oder so?
Ich zähle die Tage, allerdings ohne das Bewusstsein darüber, dass es halt quasi um die Ecke ist. Also, das ist ganz komisch irgendwie. Wir haben nächste Woche wieder Autorennen, aber es fühlt sich für mich nicht so an, als würde jetzt Formel E weitergehen. Ist bei dir ähnlich oder so?
Ja, die Pause war so lang irgendwie, ne? Da kommt man wieder ganz raus aus diesem hart getakteten 2-Wochen-Ding. Und dann, da war ja zu viel Luft zwischen dem letzten und dem nächsten Rennen. Da ist man tatsächlich so ein bisschen, weiß nicht, also die Vorfreude kommt, glaube ich, dann erst nächste Woche so richtig.
Und es ist ja auch kaum was passiert, das muss man ja auch dazu sagen. In der Zeit zwischen Berlin und Bern war wirklich Sommerloch eigentlich. Hm. Bis dann gestern Abend der Rennkalender und neue Regeln für die neue Formel-E-Saison 2019-20 veröffentlicht wurden. In Paris beschlossen und darüber müssen wir heute auf jeden Fall reden, finde ich, oder?
Ja, das sollten wir tun. Aber vielleicht können wir vorher noch, bevor wir zu Regeln und Rennkalender kommen, können wir ja vorher noch kurz zu einem anderen Thema kommen, denn wir haben ja schon öfter über das Thema Nissan gesprochen und dieser kolportierte Doppelmotor, den sie haben und die vielen Mitstreiter in der Formel E, also die anderen Teams und Fahrer, haben immer gesagt, oh, das Ding geht aus den Ecken, ist einfach unfassbar schnell und irgendwas machen sie anders und das hat man ja dann über die Zeit auch herausgefunden oder glaubt herausgefunden zu haben, was sie anders machen. Aber lange machen sie das nicht mehr, oder? Tobi W.
Ja. Genau so sieht das aus. Hat natürlich im Endeffekt auch mit den Regeln zu tun und auch mit dem FIA-Weltmotorsportrat, der am Freitag getagt hat, weil der das nämlich entschieden hat. Und zwar ist es so, dass bereits ab der kommenden Saison Doppelmotoren verboten sind in der Formel E. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Planung und die Homologation bei Nissan. Die sind ja bekanntlich die einzigen, die aktuellen Doppelmotor verwenden. Und das hat zur Folge, dass den ganze 5 Wochen jetzt noch bleiben, für die kommende Saison komplett umzuplanen. Denn der Stichtag, an dem die Homologationsprüfung durchgeführt wird, ist in Kalenderwoche 30. Also das wäre zwischen dem 23. und 29. Juli. Wie gesagt, Ende kommenden Monats muss das alles fest sein und könnte durchaus das ein oder andere Problem für Nissan darstellen. Das Verbot kommt jetzt auch nicht ganz überraschend, muss man sagen. Das ist ja schon ein paar Wochen vorher diskutiert worden. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass Nissan einen Plan B in der Schublade hat, den sie erst jetzt rausholen werden. Aber das ist natürlich ganz klar keine einfache Geschichte und da müssen die guten japanischen Techniker sich erstmal drauf einstellen. Wie gesagt, die Homologation muss bis Ende Juli durch sein. Das heißt, die Zeit wird jetzt relativ knapp. Umgesetzt wird das Ganze regeltechnisch durch einen neuen Passus im technischen Reglement, der relativ ausführlich und detailliert beschreibt, dass ein Elektromotor nur zur Umwandlung der Energie von gespeicherter in kinetischer Energie verwendet werden darf und nicht, so wie Nissan das aktuell offensichtlich macht, als Zwischenspeicher für Energie, die beim Rekuperieren zurückgewonnen wird, allerdings dann nicht in die Batterie eingespeist wird, sondern nochmal im separaten Elektromotor gelagert, um sie dann beim Beschleunigen wieder abrufen zu können, was Nissan diesen riesigen Performance-Vorteil gerade bei der Beschleunigung aus langsamen Ecken heraus verschafft, über den sich auch viele Fahrer schon beklagt haben. Mhm. Wie gesagt, diskutiert wurde das ganze Thema schon lange, erstmals gehört von Diskussionen in dem Rahmen haben wir Anfang des Jahres, ich glaube nach Marrakesch, angestoßen wurde das Ganze durch einen Verdacht oder Forderungen von Konkurrenten, die von der FIA Klarstellung über die Verwendung von Doppelmotoren haben wollten, und das hat das Ganze in Gang gebracht, und die Folge des Ganzen ist es, dass wir jetzt nur noch 3 Formel-E-Rennen mit Doppelmotoren haben werden. Mhm.
Ja, außer bei Nissan wahrscheinlich sind nur wenig Leute traurig, oder?
Ja, gehe ich mal davon aus. Und auf der anderen Seite, wenn es erlaubt geblieben wäre, hätte das natürlich andere Folgen gehabt. Ist ja ganz klar, dass das System, wenn es optimiert ist, einen Performance-Vorteil bringt. Das heißt, es hätten im Endeffekt alle Hersteller ein Doppelmotorsystem entwickeln müssen. Und was das an Millionen verschlungen hätte, will ich hier mal gar nicht drüber spekulieren. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich der richtige Schritt, der richtige Weg, diesen Schritt jetzt zu gehen. Ob der Zeitpunkt der günstigste ist, wie gesagt, wenige Wochen vor der Homologierung, kann ich nicht sagen. Hängt natürlich auch damit zusammen, wie lange Nissan sich schon darauf vorbereitet hat, auf den Plan B zu setzen. Wenn sie jetzt noch keinen Plan B gehabt hätten, dann wäre das sehr sportlich. Mhm.
Das stimmt allerdings. Naja, ich denke, einerseits wurde es jetzt offiziell gemacht, dass das Doppelmotorverbot kommt. Andererseits kann dann natürlich unter den Teams und mit den 4 Leuten schon mal gesprochen worden sein. Ne? Ob die das jetzt schon länger wissen, dass das offiziell wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber naja, ich hoffe mal, sie bekommen das in den Griff. Mal sehen, wie es dann nächste Saison aussieht. Apropos nächste Saison. Tobi Bierchen, es gibt noch mehr neue Regeln. Ne? Nicht nur keine Doppelmotoren, sondern noch ein paar weitere Punkte, die sich im Reglement für Saison 6 ändern werden.
Oh ja.
Erzähl mal.
Es gibt unter anderem beim Attack Mode wichtige Neuerungen, und die sind fast die wichtigsten, die man unbedingt im Kopf behalten muss, bevor man in Saison 6 hinein startet. Einerseits darf der Attack Mode jetzt ab Saison 6 35 zusätzliche Kilowatt zur Verfügung stellen. Bisher waren es immer 25. Das bedeutet, ergo, Spitzenleistung im Attack-Mode, 235 kW. Damit ist der Zuwachs von Attack-Mode zum Fanboost natürlich nicht mehr so groß. Ne? Viele Fahrer nutzen gerne Attack-Mode und Fanboost gleichzeitig, weil man mit dem Attack-Mode ein bisschen ranfahren kann und mit dem Fanboost dann final überholen kann oder sich verteidigen kann, was auch immer. Und der Zuwachs von Attack-Mode zum Fanboost wird nicht mehr so groß. Allerdings ist das, glaube ich, eher ein kleiner Aspekt. Ich denke, die Fahrer freuen sich einfach nur drüber, dass die im Attack-Mode mehr Leistung zur Verfügung haben. Denn das war ja dieses Jahr ganz häufig ein Gesprächsthema, dass der Attack-Mode nicht genügend Leistung mit sich bringt. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Rennfahrer, die beschweren sich immer gerne über vieles, und dann ist es am Ende des Tages doch okay. Aber es kam aus sehr vielen Richtungen die Forderung, dass der Attack-Mode mehr Leistung bieten sollte. Und das wird jetzt für Saison 6 umgesetzt. 10 Kilowatt mehr. Spitzenleistung eben 235 kW. Und das ist noch viel wichtiger eigentlich, der Attack-Mode darf dann nicht mehr bei Full Course Yellow oder Safety Car aktiviert werden.
Mhm.
Also die Phasen im Rennen, wo Überholverbot herrscht und zwar ganz strikt. Und naja, das ist eigentlich dieses Jahr immer ein schöner Luxus gewesen, wenn man noch eine Attack Mode übrig hatte. Und da natürlich Zeit verliert bei der Aktivierung, ne? Attack Mode schaltet man frei, indem man durch eine Aktivierungszone fährt. Die liegt oft ganz weit abseits der Ideallinie. Und da verliert man Zeit und vielleicht auch Positionen. Und während Safety Car ist und Full Course Yellow ist, verliert man zwar Zeit, aber keine Position, weil Überholverbot, der hinter dir darf nicht vorbeifahren. Und deswegen war der Attack Mode besonders bei Full Course Yellow und Safety Car so beliebt. Allerdings, hat das eben so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Und dieses Spannungselement wurde jetzt wieder hinzugefügt mit den neuen Regeln. Also Attack Mode, man darf im Attack Mode fahren bei Full Course Yellow und Safety Car, man darf ihn allerdings nicht aktivieren. Noch dazu kommt, dass es für jede Minute, die bei Full Course Yellow oder Safety Car gefahren wird, eine Kilowattstunde Energie abgezogen wird von der verfügbaren Energie der Fahrzeuge. Die machen ja deutlich langsamere Runden und vor allem Runden mit deutlich weniger Energieverbrauch während Full Course Yellow und Safety Car. Und entsprechend ist das immer schön gewesen zum Energieeinsparen und dann hat man am Ende doch noch ein Vollgasrennen gehabt, wie man das immer so schön betitelt.
Mhm.
Und dem wird ein bisschen entgegengewirkt damit, denn jetzt verliert man auf jeden Fall mindestens eine Kilowattstunde Energie, wenn man eine Runde hinterm Safety Car verbringt. Und auch da ist das Ziel natürlich wieder die Spannung zu erhöhen, dass die Fahrer weg von Vollgasrennen gehen und eher zu cleveren Energiesparrennen wechseln müssen im nächsten Jahr.
Weiß man schon, wie das umgesetzt werden soll? Ich meine, du kannst ja dem, ich weiß nicht, ob die dem Auto sagen können, in diesem Szenario, jedes Mal, wenn du über Start und Ziel kommst, gibst du eine Kilowattstunde weniger Energie frei. Keine Ahnung, ob die das so automatisiert bekommen oder wird das hinterher dann abgerechnet auf deine Batteriekapazität beziehungsweise deine restliche Energie und da muss dann damit gehaushaltet werden durch Sprechen mit der Box oder wie wollen die das machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass zeitgesteuert passiert und nicht pro Runde, weil für jede Minute eine Kilowattstunde
abgezogen wird. Richtig, pro Minute, ja.
Dass dann das automatisch passiert, denn wenn keine Restenergie mehr da ist, bleiben die Autos ja stehen.
Mhm.
Und ich sehe das möglicherweise problematisch, wenn es kurz vor Rennende eine längere Safety-Car-Phase gibt. Denn beim Safety-Car oder der Full Course Yellow braucht man weniger Energie, aber natürlich auch nicht gar keine.
Hm.
Und wenn dann noch 10 Minuten zu gehen sind und die Leute haben noch 10 Kilowattstunden Restenergie im Akku, wenn dann 8 Minuten Safety-Car kommt, haben sie anschließend noch 2 Minuten und für die 2 Minuten haben sie nur noch 2 Kilowattstunden abzüglich dem, was sie während den 8 Minuten verbraucht haben. Ich fürchte, dass da vielleicht der ein oder andere Fahrer dann sogar stehen bleiben muss, halt weil ihm durch die Minuten hinter dem Safety Car mehr Energie abgezogen wurde, als er eigentlich überhaupt noch übrig hätte.
Mhm. Auf jeden Fall klingt das nach einer kompliziert umzusetzenden Regel für mich. Bin mal gespannt.
Ja, ich weiß auch wirklich nicht, ob es automatisiert ist oder ob es dann im Nachhinein geschaut wird und dann die Fahrer nach dem Rennen unter Strafung, ne?
Das ist auch nicht gut.
Naja, ich weiß aber nicht, wie das geht, weil eigentlich ist das keine Live-Telemetrie, ne? Ja, und dann kann man sich anschauen, also, da läuft ja im Auto eine Uhr mit, die Rennzeit mitmisst und dann guckt man und vergleicht man das danach mit dem Zeitpunkt, ab dem die Full Course Yellow ausgerufen wurde oder das Safety Car auf die Strecke gekommen ist. Und ab da wird dann vom SOC, dem State of Charge, immer eine Kilowattstunde, State of Charge ist ja nicht die Einheit Kilowattstunden, aber trotzdem, ab dem Zeitpunkt wird eben immer eine Kilowattstunde pro Minute abgezogen. Und das könnte man vielleicht einfach ausdrucken nach dem Rennen und das Auto auslesen, ausdrucken und dann gucken, ob der Fahrer noch mit, also das ist eben auch eine Möglichkeit, dass der mit 52 Kilowattstunden das Rennen zu Ende fährt. Und dann.
Ich glaube,
das müssen sie unbedingt verhindern.
Genau, das ist, glaube ich, also du musst, glaube ich, verhindern, dass die Autos liegen bleiben und du musst verhindern, dass du nach dem Rennen diese Bestrafungsorgien hast unter Umständen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das automatisieren kann, dass das Batteriemanagementsystem halt sagt, du hast jetzt jede Minute eine Kilowattstunde weniger zur Verfügung. Das heißt ja nicht, dass die Energie weg ist, ne? Du würdest nicht stehen bleiben, selbst wenn du auf dem Papier, sag ich mal, ins Minus geraten würdest, ne? Du kannst auf jeden Fall das Rennen zu Ende fahren und dann ist halt die Frage, was passiert? Wirst du dann als Did Not Finish letzten Endes kategorisiert, eingeordnet, konntest aber trotzdem übers Ziel fahren. Ja, das kannst du ja auch dann während des Rennens den Zuschauern transparent machen, sowas wie, der fährt das jetzt zwar zu Ende, aber hat eigentlich mehr Energie verbraucht, als er durfte und deswegen wird er jetzt nicht gewertet werden können, bla bla bla. Das kriegt man schon irgendwie hin. Naja, wie auch immer, da steckt viel drin, viel Hirnschmalz, auch viel Software-Schmalz, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das reibungslos hinbekommen können.
Und was ist, wenn der Safety Car anderthalb oder Full Course Yellow für eine Minute 30 ausgerufen ist? Wird dann 1,5 abgezogen oder nur für jede vollständige Minute was abgezogen?
Die Antwort ist ja. Man weiß es nicht.
vielleicht lautet die Antwort.
Vielleicht,
ganz klar. Ja, genau. Das ist.
Ja, wie auch immer, okay.
Ja, es ist noch nicht ganz klar. Das wird den Teams bestimmt klar gemacht werden, aber uns ist es momentan leider nicht so klar.
Ja, das wird uns später oder früher oder später sicherlich auch noch klar. Wir haben ja zwischen Saisonende und Saison 6 Beginn ist ja genug Zeit, sich mit diesen Dingen nochmal genau auseinanderzusetzen. Ich schätze mal, da kommen dann die Details, die wir jetzt nicht haben. Bin gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Lass uns mal noch die restlichen neuen Reglementpunkte abgrasen, Tobi.
Ja, und das ist eine Regel, die kann man ganz einfach verstehen.
Oh, das ist gut.
Es gibt mehr Punkte. Und zwar auch für die Bestzeit in den Qualifying-Gruppen. Sehr interessante Sache. Es wird sich ja immer beschwert darüber, wir kommen nicht aus unserer Qualifying-Gruppe 1 ins Superpole-Shootout, um uns gut auszustellen fürs Rennen und nehmen deswegen keine Punkte mit. Dem wird jetzt ganz einfach entgegengewirkt, indem, naja, man Punkte vergibt für die Bestzeiten in den jeweiligen Qualifying-Gruppen. Wir haben ja in der Formel E das Format mit 4 Quali-Gruppen, in denen dann im nächsten Jahr jeweils 6 Fahrzeuge antreten werden. Und das beste Auto aus den jeweils 6 Autos kriegt einen Extrapunkt. Das bedeutet nicht, dass die automatisch in die Superpole einziehen. Da bleiben die Regeln weiterhin gleich, dass die schnellsten 6 Autos, egal aus welcher Gruppe, ins Shootout kommen. Aber man hat immerhin die Chance, jetzt aus seiner Qualifying-Gruppe einen Extrapunkt mitzunehmen für die Bestzeit. Die Punkte für die Pole-Position, die 3, die es momentan gibt, die bleiben weiterhin behalten und bestehen. Das bedeutet, dass man ab sofort maximal pro Rennen 30 Punkte erzielen kann. Denn 25 plus pro Sieg, plus 3 für Pole Position, plus 1 für vielleicht noch Bestwert im Gruppenqualifying und nochmal 1 für die schnellste Runde im Rennen, macht 30 Punkte. Mhm. Die ist schön einfach zu verstehen, die Regel.
Das stimmt, das ist easy. Mehr Punkte, das versteht jeder. Ja, und das ist, glaube ich, auch einigermaßen easy den Zuschauern zu vermitteln. Ich versuche mal das so ein bisschen aus Zuschauersicht zu sehen. Ne? Wie geht jetzt der Endanwender damit um letzten Endes? Und ich glaube, das ist so ein Ding, das lässt sich ganz gut auch über die Kommentatoren im Fernsehen oder auf einem Livestream ganz gut machen. Dann ist nämlich die Quali-Gruppe durch, dann wird nochmal gezeigt, okay, hier ist die Reihenfolge und der Erste kriegt hier den Extrapunkt, damit sieht so und so aus, bla bla bla. Da hat man die Zeit, da nochmal drauf einzugehen und dann versteht das auch jeder und dann ist es easy. Das finde ich gut. Ja. Einfach ist gut. Aber es gibt ja nicht nur neue Regeln, sondern auch der neue Rennkalender steht mehr oder weniger für die kommende Saison. Ne? Uns erwarten 14 E-Prix in 12 Ländern und los geht's wieder in die Ria mit dem Doubleheader. Und diesmal schon Ende November. Was ist da los? So früh. Da ist dann noch nicht mal die Formel 1 zu Ende, oder?
Genau, so sieht's aus. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum man den Termin gewählt hat. Hintergrund ist nämlich, dass man den Dezember aus dem Weg gehen möchte mit dem Saisonauftakt. Hat mehrere Gründe. Zum einen, die Formel 1 Saison geht in diesem Jahr länger als je zuvor. Das letzte Rennen findet am 1. Dezember in Abu Dhabi statt. Mit dem Wochenende wollte man nicht kollidieren, zumal es von Abu Dhabi bis nach Diriyah auch nur knapp 1000 Kilometer sind. Das ist ein zweites großes Motorsport-Event am gleichen Wochenende in der gleichen Region, ist sicherlich suboptimal. Ja, im Dezember selber, das erste Dezemberwochenende, da ist die große FIA Jahresabschlussgala, wo die ganzen Meister der FIA-Serien ihre Trophäen überreicht bekommen. Der Termin ist demzufolge auch schlecht. Eine Woche später ist wieder ein Event in der Nähe von Diriyah, nämlich in Bahrain, fährt die WEC, also die vier Langstrecken-Weltmeisterschaft. Und ja, eine weitere Woche später ist das Wochenende um den vierten Advent. Und da haben die meisten Leute schon ihren Weihnachtsurlaub. Und das war eigentlich das von der Formel E favorisierte Datum. Aber da sind die Hersteller dann so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, zwei Tage vor Weihnachten, das können wir unseren Mitarbeitern und auch unseren VIP-Gästen nicht zumuten, die wir da zum Rennen einladen wollen. Insbesondere soll das wohl bei Porsche und Mercedes, die ja dann ihr erstes offizielles Rennen in der Formel E haben werden, ein großes Thema gewesen sein, dass man da nicht die Leute an Weihnachten in den Nahen Osten fliegen wollte. Also, rolle rückwärts und mach den Auftakt schon am 22. und 23. November. Wie auch bereits Anfang des Jahres spekuliert als Doubleheader. Also will dann direkt zwei Rennen in Diriyah veranstalten. Ja, und dann kommt erstmal eine große Lücke im Rennkalender. Nämlich am 14. Dezember, dem Termin des WEC-Rennens in Bahrain, da ist ein Platzhalter im Rennkalender. Mhm. Ist bislang noch vollkommen offen, was da für ein Rennen stattfinden soll. Marrakesch oder möglicherweise Sao Paulo werden diskutiert, aber man überlegt da im Hintergrund auch, was man da machen könnte, denn mehrere Formel-E-Fahrer fahren parallel auch in der WEC. Ja, das sind, es war ja jetzt auch dieses Wochenende Val de Mans und da sind ganze 9 aktuelle Formel-E-Rennfahrer angetreten, was fast das halbe Starterfeld der Elektrorennserie ausmacht. Und aus dem Grunde will man eigentlich Kollisionen mit der WEC vermeiden. Man erinnert sich bestimmt noch an Sebastian Buemi, der wegen seinem WEC-Engagement für Toyota damals die Formel-E-Rennen in New York verpasst hat und für ihn dann Pierre Gasly ans Steuer gegangen ist. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass Buemi nicht Meister geworden ist, sondern Lucas di Grassi am Ende. Das ist auch natürlich suboptimal, deshalb glaube ich persönlich, dass wir am 14. Dezember kein Formel-E-Rennen sehen werden, sondern dann erst wieder im neuen Jahr.
Das ist aber dann lang, ne? 23.11. ist das zweite Diriyah-Rennen, 18. Januar ist dann Chile. Ja.
Genau, das wären 8 Wochen und das ist verdammt lang. Ja, aber vielleicht fällt der Formel E da noch was ein, was man da machen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, die Terminkollision mit der WEC, das wäre äußerst kontraproduktiv und das will man nach Möglichkeit vermeiden. Ja, du sagtest es gerade schon, 18. Januar soll es weitergehen. Santiago de Chile steht dann ein drittes Mal auf dem Tableau. Wieder der Rennkurs, der in diesem Jahr eingeführt wurde, im Park O'Higgins dürfte das werden. Ja, steht ganz allein auf weiter Flur im Januar. Das nächste Rennen dann ist nämlich erst Mitte Februar, nämlich am 15.2. geht's wieder nach Mexiko auf das Autodromo Hermanos Rodriguez. Das ist dann das Ende des Süd- und Mittelamerika-Abschnittes im Rennkalender, bevor es dann von da aus im Endeffekt einmal rund um die halbe Welt geht, nämlich zurück nach Hongkong. Auch ganz spannendes Thema. Hongkong galt ja eigentlich als der große Wackelkandidat im Kalender, weil die Rennstrecke einfach zu kurz ist. Und ja, aber Totgesagte leben offensichtlich doch länger. Man hat sich da jetzt drauf geeinigt, eine längere Streckenvariante zu fahren. Ja, Hongkong bleibt damit im Rennkalender. 3 Wochen später, am 21. März, geht's dann mit einem chinesischen Rennen weiter. Hier ist allerdings auch noch offen, wo genau das stattfinden soll. Möglicherweise wird wieder in Sanya gefahren, wie auch bereits in diesem Jahr. Alternativ die chinesische Stadt Xi'an ist ein großes Thema auf dem Festland. Es gibt aber auch andere Städte, die diskutiert werden. Shanghai ist ein ganz großes Thema, aber scheint nicht realisierbar zu sein bis Frühjahr 2020. Also Frühjahr 2021 wäre da der früheste Termin. Ja, steht noch offen, wo dann gefahren wird. Auch der Termin hat natürlich den Nachteil, dass er mit der WEC kollidiert. Und das wäre nämlich mit dem Rennen in Sebring. Ja, muss man abwarten, ob das Wochenende tatsächlich verwendet wird. Denn, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste das auch das gleiche Wochenende sein, an dem der Formel-1-Saisonauftakt ist, oder? Das habe ich jetzt aber nicht gecheckt, da ist mal irgendwie nur was im Hinterkopf, dass da möglicherweise Australien stattfindet, aber 21. März.
Es kann sein, das ist so die Richtung, wo Formel 1 immer beginnt. Ich glaube, der 2020er-Kalender ist doch noch nicht draußen für die Formel 1, oder?
Offiziell nicht, nein.
Ja, aber das müsste so die Richtung sein.
Wie gesagt, was auch da natürlich auffällt, sind die großen Pausen, die gemacht werden. Zwischen Santiago de Chile und Mexico City 4 Wochen. Ja, zwischen Mexico City und Hongkong, was von der Entfernung her bestimmt 10-mal so weit ist, sind es nur 2 Wochen. Und dann sind es wieder 3 Wochen von Hongkong bis zum China-Rennen, was auch wieder deutlich weniger Strecke wäre, die zurückzulegen ist. Ja, und 2 Wochen später soll allerdings schon der Europa-Auftakt sein, nämlich in Rom am 4. April. Manche Sachen beim Rennkalender verstehe ich einfach nicht.
Die ich nicht verstehe, die kommen erst noch.
Warte. Die kommt jetzt erst noch, die Sache.
Es wird ja noch besser.
Völlig verrückt, ey.
Rom wieder mal Auftakt für den Europateil des Rennkalenders. Wie diese Saison, wie letzte Saison, altbekannt. 2 Wochen später steht dann Paris an. Ist auch nichts Neues. Den hatten wir auch schon in der Reihenfolge mehrfach. Dann wieder 2 Wochen später, nicht Monaco, nicht Schweiz, nicht Berlin, nein, Seoul. What? In Südkorea.
Na, wenn das mal nicht total bescheuert ist.
Ja, genau. Und
damit
nicht genug, das ist nur der Anfang des Wahnsinns.
Eigentlich ist das gar nicht witzig.
Mann. Dann 4 Wochen später und wieder zurück nach Europa, nämlich nach Berlin. Und ich weiß es nicht.
Und 3 Wochen später in die USA.
Und 3 Wochen später geht's in New York weiter. Diesmal nur ein einzelnes Rennen, also erstmals kein Doubleheader in New York. Und dann 5 Wochen sind Pause bis zum Saisonabschluss. Das ist dann wieder ein Doubleheader. Und zwar in London. Ich weiß nicht, da muss man sich doch so ein bisschen an den Kopf fassen, oder? Die Formel E hat lange Zeit damit geworben, dass sie den Rennkalender so optimiert hat, um Transportwege, um Transportkosten, um auch CO2-Ausstoß für den Transport möglichst gering zu halten. Ja,
die Zeit ist wohl vorbei.
Ja, offensichtlich. Ne? Es geht nach Asien, dann in 2 Wochen zurück nach Europa, 2 Wochen später wieder Europa, dann 2 Wochen später nach Südkorea, 4 Wochen später wieder nach Europa, 3 Wochen später nach New York und 5 Wochen später wieder zurück nach Europa. Hallo?
Da weiß ich auch nicht, was sie geritten hat.
Ich weiß auch nicht.
Ich kann es nicht sagen. Also man erlebt mich selten sprachlos, aber Formel E, ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Genießen wir die Stille. Tschüss.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde es tatsächlich echt nicht gut, denn das, was sie da machen, ist halt tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, hardcore gegen ihre eigentlichen oder ursprünglichen Werte, die nicht mehr so wichtig zu sein scheinen. Oder es gibt halt tatsächlich äußere Einflüsse, die sie gezwungen haben, das so zu machen, ne? Aber,
was für ganz Einflüsse sollen das sein, die mitten im Europakalender einen Ausflug nach Seoul rechtfertigen?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Also außer ganz viel Geld kann ich mir da nichts vorstellen.
Ist nicht beim Seoul-Rennen, ich glaube du, Tobi W., hast auch in den Notizen geschrieben, ist da nicht sogar wieder Terminkollision mit der WEC?
Ja, genau.
Das kommt ja noch dazu.
Genau, die WEC fährt beim 6-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Das ist der nächste Punkt, der da mehr als fraglich erscheint. Wie gesagt, was die Logistik in der Formel E angeht, macht da vieles überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, wir haben da, zum Teil haben wir große Lücken von Rennen, die räumlich sehr nah beieinander sind. Dann haben wir aber Rennen, die räumlich viel weiter auseinander sind, aber viel kleinere zeitlichen Lücken dazwischen. Weiß nicht, ich verstehe das nicht. Also ganz ehrlich.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe das gerade mal, während wir durch den Kalender durchgegangen sind, in einen Kartendienstleister meines Vertrauens eingegeben und die Entfernung gemessen. 8.900, fast 9.000 Kilometer sind das mal eben rübergejettet von Paris nach Südkorea. Und insgesamt dieser Europateil, Rom jetzt mal ausgenommen, also Paris, Seoul, Berlin, New York und London, sind 29.000 Kilometer, die Formel E einfach, naja, jetzt nicht in den Sand setzt, aber weil die Distanzen müssen ja schon absolviert werden irgendwie.
Ja, aber man hätte wahrscheinlich die Hälfte sparen können, weil man es in der richtigen Reihenfolge gemacht hätte.
Locker. Eben, man kann wirklich die Hälfte sparen davon, ja. Wenn man einfach das Berlin-Rennen vor Seoul gezogen hätte, das wird schon so viele Probleme lösen. Ne? Wir machen Rom, Paris, Berlin, dann geht's Richtung mit der transsibirischen Eisenbahn, wie ich es vorgeschlagen habe, nach Seoul. Und dann geht's einmal über den Pazifik nach New York mit dem Schiff. Und dann geht's weiter, also mit dem LKW dann durch die USA, schönen Roadtrip, Formel E kann sie gut bewerben und sowas. Und dann ab New York wieder mit dem Schiff über den Atlantik nach London. Kann man sogar im Hafen von London anlegen. Und ist ja alles cool, ne? Die Themse hochschippern, kriegt die Extreme E auch noch ihr Boot untergebracht irgendwo, ich weiß ja nicht. Jedenfalls, das macht mich wirklich fuchsig, dass da so, es wird wohl Faktoren geben, die das beeinflussen und es gibt vielleicht auch keine andere Wahl für die Formel E, aber es ist einfach eine Katastrophe. Eine Umweltkatastrophe ist das ganz besonders. Mhm. Und tja, das ist, weil man das eben auch vor allem im Flugzeug machen wird, diese Distanzen. Schiff ist ja jetzt auch nicht ganz ökoneutral, ne? Aber geht noch, also umweltneutral, nicht ökoneutral, ist auch nicht ganz, ne? Also Schiff pustet auch ein bisschen was in die Umwelt, so ist ja nicht, das wissen ja auch alle Beteiligten. Allerdings, naja, wenn man dann eben mal flotte Karotti von Paris nach Seoul fliegt und dann, um dann nach Berlin zu fliegen, mit Teams und mit Autos, das ist ja die eine Sache, ne? Die Autos müssen von A nach B gebracht werden, aber eben auch die Teams müssen von einem.
Ist halt mit einem Flugzeug nicht getan, ne?
Eben. So. Und das sind dann eher so, ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge verbraucht die Formel E für so ein Rennen?
10? 10?
15? 15? Ja, irgendwie so.
Schön, wir da synchron dasselbe schätzt.
Ja, macht so. Aber. Die Autos sind natürlich auch ein großer Faktor. Die müssen ja tatsächlich von Frankreich nach Südkorea transportiert werden. Das läuft im Endeffekt ja so ab. Samstags ist der Paris-Epri. Samstagabend packen die Crews alles zusammen, damit das ganze Zeug am Sonntag losgeschickt werden kann. Sonntag ist der 19. Und 10 Tage später, am Mittwoch, den 29., muss das ganze Zeug in Seoul angekommen sein, damit die Teams alles auspacken und die Autos wieder zusammenbauen können. Ja, damit sie dann am 1. Mai, am 2. Mai ist wäre das ja dann für den Shakedown bereit sind. Das Rennen in Seoul ist ja auf den Sonntag, nicht auf den Samstag. Okay, da haben sie dann noch einen Tag mehr Zeit. Also hätten sie in der Theorie 11 Tage Zeit, das ganze Material von Paris nach Seoul zu transportieren. Aber das ist doch, ist ein logistischer Irrsinn.
Ja. Also Fazit, Griff ins Klo, das Ende vom Kalender. Die Locations sind cool. Also das, Seoul ist schon ein cooles Rennen und London ist auch super cool, dass London zurück ist. Ist ja die Heimat der Formel E. Die hat ihr Hauptquartier dort in Saison 1 und Saison 2 fand dort schon das Saisonfinale statt. Beides wirklich sehr denkwürdige Events gewesen. Und nächstes Jahr, warum eigentlich nicht? London war immer spektakulär. Dieses Mal mit dem Indoor-Outdoor-Kurs. Das wird richtig, richtig cool, glaube ich. Und die Locations und Strecken werden bestimmt super. Aber es ist halt ein logistischer Albtraum, sowas. Und Marketing-Albtraum und Umwelt-Albtraum und auch ökonomisch Albtraum, was da zusammengeschustert wurde im Rennkalender.
Genau. Aber um nochmal auf einen ganz anderen Punkt zu kommen, nämlich um das auch mit dem nächsten Thema zu verbinden, das wir haben. Dem aufmerksamen Zuhörer dürfte aufgefallen sein, dass es zwar ein Rennen in Deutschland gibt, allerdings keins mehr in der Schweiz.
Mhm.
Und das ist doch eine sehr, sehr große Überraschung, denn die Planungen für ein mögliches Formel-E-Rennen in der Schweiz, nämlich wieder in Zürich, die waren doch schon relativ weit fortgeschritten und wir haben ja da auch vor einigen Wochen ein Interview mit dem Organisator des Swiss Epris geführt, mit Pascal Deron, der da zuversichtlich war, ein Rennen in Zürich hinzubekommen, denn die Pläne für die Strecke lagen schon der Stadtregierung, glaube ich, heißt es, in Zürich zur Genehmigung vor. Ja, und jetzt fliegt die Schweiz einfach mal hochkant aus dem Rennkalender, ohne jedes offizielle Wort dazu. Und das, obwohl die Swiss Epris Operations AG einen 9-Jahres-Vertrag mit der FIA, mit der Formel E hat, das Rennen in der Schweiz zu organisieren. Und das finde ich wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, finde ich das sehr, sehr schade. Denn das Rennen in Zürich ist toll gewesen im letzten Jahr. Auch die Planung für das Rennen in Bern, was wir ja am Ende der Woche haben werden, liest sich auch alles richtig toll. Klingt voll super. Und das finde ich sehr, sehr schade für die Schweizer, dass dort kein Epris stattfinden soll in der kommenden Saison.
Ja. Und gerade weil der Schweiz Epris im letzten Jahr halt so spektakulär war, ne? 6-stellige Zuschauerzahlen. Da wurde da auch ein bisschen mehr gezählt. Jeder, der da irgendwie übers Gelände gelaufen ist, war dann Zuschauer vom Rennen. Aber das Eventgelände hatte 100.000 Besucher an dem Tag. Ob sie jetzt fürs Rennen geblieben sind oder nicht, ist ein anderes Gesprächsthema. Aber der Schweiz Epris war richtig groß. Und der wird auch in Bern richtig groß. Das gibt ganz viele Komplikationen in Bern, weil es logistisch halt einfach ganz schwer aufzubauen ist. Und auch, das Pressezentrum für uns Journalisten liegt über einen Kilometer weg von der Rennstrecke. Wir sitzen in der Expo von Bern und die Strecke ist halt unten am Fluss eigentlich. Und ich glaube auch, die Teams müssten doch auch Richtung uns sein, ne? Ich weiß nicht, ob das Paddock ist 800 Meter weg von der Rennstrecke, weil es halt einfach enorm eng ist. Und das E-Village musste auch irgendwie verschoben werden. Da muss man jetzt über die Brücke gehen, vorbei an den Bären da am Gehege. Also, die Formel E macht sich sehr breit in Bern, allerdings aus dem einfachen Grund, weil es nicht möglich ist, so auf kleinem, möglichst klein gehalten, das Eventgelände aufzubauen. Und das war wirklich, wirklich kompliziert, was die in Bern anziehen mussten und aufziehen mussten. Tja, und das ist war spannend und wird auch spannend.
Tja, und umso ärgerlicher ist es eigentlich, dass es jetzt wohl nach der zweiten Ausgabe schon das letzte Rennen ist, was wir vorerst in der Schweiz sehen werden. Wie Tobi sagt, wir haben halt noch einen Vertrag mit der Schweiz, auf den man sich zurückberufen könnte, und der läuft sich auch noch für ein paar Tage. Ich weiß nicht, von welcher Seite aus jetzt am Ende die Entscheidung kam, dass es nicht in die Schweiz geht. Nicht, dass wir wieder so ein Montreal-Debakel haben, wo dann noch mit dem geltenden Vertrag einfach aufgekündigt wird und dann die Formel E halt dasteht ohne Einnahmen aus den Rennen und dann die Stadt verklagt am Ende. Ich hoffe, sowas wird die Swiss E-Prix AG jetzt nicht ereilen. Ich denk da eher optimistisch derzeit. Tja, aber schade ist es eben allemal, dass der Schweiz E-Prix, der eben so beliebt war letztes Jahr und dieses Jahr bestimmt auch wieder großen Andrang und große Freude erfahren wird, dass der sich im nächsten Jahr momentan zumindest nicht wieder im Kalender findet. Es ist noch ein provisorischer Kalender, auch das sollte man dazu sagen, aber es ist eben die grobe Fahrtrichtung und nicht nur grob, es ist die Fahrtrichtung, die Formel E einschlagen wird. Und es wäre sehr ungewöhnlich, wenn spontan noch ein Rennen irgendwo reingelegt wird, weil man einfach kann oder sowas. Schön wär's. Ich weiß allerdings nicht, ob das allzu realistisch ist, diese Vorstellung.
Naja, aber jetzt haben wir ja erstmal noch ein Bern-E-Prix direkt vor der Tür stehen, ne? Diese Woche noch haben wir abzuwarten und dann geht's los dort. 2,7 Kilometer, 13 Kurven, 2 Schikanen gegen den Uhrzeigersinn. Was wissen wir über den Bern-E-Prix? Was erwartet uns? Und haben wir Bock drauf?
Natürlich
und haben wir Bock drauf.
Ja, aber sowas von. Jetzt auf müssen wir das Ding mit der Vorfreude langsam ein bisschen anfachen. Ne? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Jetzt ist so lange her, seit dem letzten E-Prix. Weiß man gar nicht mehr, wie das ist, sich direkt auf den nächsten Zug freuen, weil das so weit weg ist. Da fängt man ja mit dem Vorfreuen noch nicht an. Aber jetzt, Freunde, diese Woche noch und dann geht's los in Bern. Also, Tobis, was erwartet uns?
Ich muss langsam Koffer packen.
Ach, oje. So ein Stress, muss ja erst noch aufräumen im Wohnzimmer jetzt.
Ich muss erst aufräumen und dann irgendwann Koffer packen. Ich fahre ja ganz im Sinne der Umwelt, wo wir gerade schon beim Kalender waren.
Mit dem Fahrrad, super.
Mit dem Fahrrad. ich fahre Bahn, weil das ist gut. Halt in der Nähe. Ich will da nicht fliegen, das ist mir ein bisschen zu doof. Deswegen, ich fahre auch schon ein bisschen früher hin, mache noch ein bisschen Sightseeing. Ich freue mich sehr auf Bern. Also natürlich auf die Formel E, aber auch auf die Stadt. Ich freue mich einfach auf Bern, weil das, was man so sieht von der Umgebung von Bern und wie die Stadt so aussieht, schon ziemlich schick eigentlich. Und auch die Formel E ist in einer ziemlich schicken Gegend. Da geht's unglaublich bergauf und bergab und ich glaube, das wird Gesprächsthema Nummer 1 werden, zumindest vor dem Wochenende, wie die Strecke, also hoch und tief geht. Das sind, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Höhenmeter oder sowas zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt. Müssen wir mal messen eigentlich. Das ist jedenfalls unglaublich, wie sehr es da bergauf und bergab geht. Es geht auf der Start-Zielgeraden bergauf, dann geht es nach Kurve 1 enorm bergab, dann gibt's so eine Schikane, so ein Gewurstel unten in der Schikane, da ist ein Kreisverkehr eigentlich, neben dem Eingang zum E-Village unter anderem auch, oder dem großen Knotenpunkt vom E-Village, und dann geht's den gleichen Berg wieder hoch und da wird wirklich diskutiert werden drüber, weil es eben auch für die Rekuperation vielleicht spaßig wird und weil man da mit den Temperaturen eventuell aufpassen muss, weil man hat natürlich den Vorteil der Schwerkraft auf dem Weg nach unten, kann deswegen vielleicht ein bisschen länger rollen lassen. Die Runde ist jetzt auch nicht so kurz mit 2,7 Kilometern, geht länger natürlich, aber geht auch kürzer. Und das ist wird sehr interessant werden, weil man eben ein bisschen mehr segeln lassen kann, wie man im Fachjargon sagt. Also Fuß vom Gas nehmen und damit die Batterie aufladen mit der Rekuperation. Das könnte heiß werden, wortwörtlich, weil dann natürlich der Motor heiß wird, wenn man rekuperiert so ein bisschen. Tja, ansonsten sehr nah gelegen an der Altstadt und der Zuschauerandrang wird ganz sicher ähnlich werden wie in Zürich. Wir haben es gerade schon gesagt. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Tribünen weg, ganz genauso wie Zürich letzte Saison. Alles war ausverkauft. Es gibt auch wenige Tribünen, das muss man dazu sagen, und wenige Sitzplätze. Man kann allerdings ins E-Village kostenlos. Es gibt Stehplätze direkt an der Strecke. Also man kriegt schon, wenn man jetzt keinen Sitzplatz bekommen hat, einer der Glücklichen war, die in den ersten 30 Sekunden die Karten gekauft haben. Das war wie bei so einem Adele-Konzert oder sowas. Oder bei Beyoncé-Konzert. Da war halt einfach so schnell alles weg. Unglaublich. Man kann aber trotzdem als Fußvolk auch noch was sehen von der Rennstrecke. Wird sicherlich ein spektakuläres Rennen und ich freue mich sehr drauf, was da für TV-Bilder am Ende rauskommen werden, weil, naja, es geht eben bergauf und bergab. Auf dem Weg nach unten hat man rechts einen tollen Blick auf die Berner Altstadt. Das wird wirklich, wirklich toll, was die Szenerie in Bern eben bietet. Und auf der Strecke, Tobi, wird's hoffentlich auch spannend, oder?
Ja, da gehe ich mal von aus. Ja, denn die Ausgangslage ist ja vielversprechend, was die Spannung angeht. Jean-Éric Vergne reiste als Tabellenführer nach Tabellenführer Tabellenführer kann man sagen.
Kann man sagen.
Nach Bern, ja, mit 102 Punkten, hat allerdings nur 6 Punkte Vorsprung auf Lucas Di Grassi. 6 Punkte, das ist weniger als der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Ja. André Lotterer nach dem Ausfall in Berlin ist aber immer noch Dritter, 86 Punkte, schon 16 Punkte Rückstand. Antonio Felix da Costa im BMW i Andretti hat schon 20 Punkte Rückstand mit 82 Punkten, ist Vierter in der Gesamtwertung, liegt aber seinerseits nur einen Punkt vor Robin Freins, Robin Freins im Virgin, der ja auch mit Audi Motor startet, und der hat nur 21 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Danach kommt schon eine etwas größere Lücke von 12 Punkten auf Evans, Abt, D'Ambrosio, Roland, Buemi. Das sind die Top 10. Aber selbst Buemi, der ja durchaus mit zu den Siegkandidaten zählt im Nissan, hat nur 41 Punkte Rückstand, also mit einem guten Wochenende. Es gibt ja 29 Punkte maximal zu erzielen. Könnte auch er den Anschluss an die Spitze wiederherstellen. Zumal wir ja in Bern wieder eine neue Strecke haben und in Bern fährt ja auch die IPS E-Trophy nicht. Also ist relativ wenig Track-Action nur angesagt, was bedeutet, dass die Strecke vor dem Qualifying natürlich wieder deutlich schmutziger und damit langsamer sein könnte als vorher, was gerade die die Fahrer in der Qualifying-Gruppe 1 benachteiligt. Und das sind natürlich die 5 Meisterschaftsführenden, die die größten Chancen auf den Titel haben. Also soll heißen, wir können wieder davon ausgehen, dass vielleicht der ein oder andere Pilot zumindest im Qualifying ganz vorne mit dabei sein wird, der im Meisterschaftskampf vielleicht nicht auf der Liste der Top-Kandidaten zu finden ist. Ja, das war der Stand bei den Fahrern. Bei den Teams ist das Ganze ein bisschen eindeutiger, was daran liegt, dass Vergne und Lotterer auf den Plätzen 1 und 3 liegen. In der Fahrerwertung demzufolge ihr Team, der STG-Tita, natürlich auch auf Platz 1. 188 Punkte bedeuten schon einen Vorsprung von 25 Zählern auf Audi Sport Abt Schaeffler. Und den dritten Platz hat das Audi-Kundenteam Envision Virgin Racing. Die haben allerdings schon 51 Zähler Rückstand auf DSTG-Tita. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, also da die müssen sich schon ziemlich strecken, um das chinesische Team noch einholen zu können. Nissan Edams auf Platz 4, 124, Mahindra auf Platz 5 mit 117 und BMW i Andretti Motorsport mit 106 Punkten auf Platz 6. Da sind, glaube ich, die Chancen auf den Teamtitel höchstwahrscheinlich nur von theoretischer Natur.
Bei den Fahrern gab es in der Geschichte der Formel E noch nie einen Fahrer, der, also die Meister, die bisherigen Formel E Champions hatten 3 Rennen vor Schluss bisher immer mehr Punkte als in dieser Saison. Mhm. Macht das Sinn? Also der aktuell führende Vergne hat 102 Punkte, das ist weniger als alle anderen Formel E Meister zuvor in allen vorausgegangenen 4 Saisons zu diesem Zeitpunkt in den jeweiligen Jahren.
Wir haben natürlich auch Wir haben natürlich auch die meisten Rennsieger dieses Jahr. Wir haben die ausgeglichenste und abwechslungsreichste Saison der Formel E-Geschichte. Ja, wenn ich mir da mal Saison 3 zum Beispiel in Erinnerung rufe, gefühlt haben da ja nur Buemi und Di Grassi gewonnen. Alle anderen haben nur um die Plätze dahinter gekämpft.
Di Grassi hat nur einmal gewonnen in Saison 3. Nee, zweimal hat er gewonnen.
Ja, dachte, gefühlt war es aber nicht mehr. Ja.
Gefühlt war es Di Grassi gegen Buemi all the way, ne?
Ja, richtig. Von daher, das ist diese Saison natürlich auch ganz anders. Also muss ja auch mal dazu sagen, der Meisterschaftsführende hat schon 4 Rennen in dieser Saison gehabt, wo er ohne Punkte nach Hause gegangen ist. Das gab's auch noch nicht. Ja.
Krass.
Die Grassi ist 3-mal ohne Punkte nach Hause gegangen. Ja, Lottere auch. Von daher, es ist halt unvorhersehbar, wird's ja immer gesagt, und so abwechslungsreich wie noch nie zuvor, und deshalb ist eine Prognose natürlich auch schwierig. Aber ich möchte jetzt mal gerne eine Prognose hören von euch beiden.
Jedes Mal das Gleiche.
Ja, es ist immer.
Ich sag dann wieder was und schimpfe über die Experten, die keine Sinnwende sagen, dass sie wissen, wie es ausgeht, und dann sage ich am Ende doch, wie es ausgeht.
Ach, okay. Also sag, wie es ausgeht.
Ich setze immer noch auf André Lotterer. Ich versuch's nochmal. warum eigentlich nicht? Ich sag gefühlt vor jedem Rennen, oder?
In der Vergangenheit hast du sonst immer auf Jaguar gesetzt. Das hat auch nie geklappt. Jetzt setzt du immer auf André Lotterer.
Man kann nicht sagen, Tobi B. wäre ein großer Glücksbringer für die
Teams. Ich bin kein großer Glücksbringer. Vielleicht sage ich einfach nicht, dass ich André Lotterer die Daumen drücke, dann klappt's oder sowas.
Ja, jetzt ist zu spät. Ja,
Phil, was
jetzt
denkst du denn?
Jetzt ist zu spät.
Ja, ich denke, Verne und Di Grassi machen das unter sich aus. Aber wer von beiden jetzt tatsächlich gewinnen kann, da tue ich mich natürlich auch schwer. Aber weiß nicht. Ich glaube, Di Grassi hat ein super gutes Wochenende und holt sich einen Sieg.
Und du? Auch das ist realistisch, ne? Also sowohl Lotterer ist, also vielleicht ist Lotterer ganz unrealistisch, aber Di Grassi versus Verne ist ganz genauso realistisch wie jedes andere Szenario gefühlt, ne? Naja. So, Tobi, du darfst auch nochmal schätzen.
Ja, wunderbar. Jetzt ich gehe mal ganz ganz kontraproduktiv vor,
tatsächlich.
Im Vergleich zu euch. Ich setze nämlich auf Sam Bird, der nach einigen Rennen, wo er quasi die Scheiße am Reifen hatte, dann jetzt quasi mal wieder ein ordentliches Ergebnis raushauen wird.
Nee, das glaube ich nicht.
Ich glaube, Sam Bird gewinnt und erhält damit Virgin Racing auch im Titelkampf um den Teamtitel, damit das da vorne einen spannenden Dreikampf gibt. So.
Ja, im Sinne der Meisterschaft ist das natürlich bestimmt cool.
Das hoffe ich doch.
Und da würde er sich ja auch bei den First Alpine European Races nach vorne arbeiten, ne? Wie war das nochmal? Da sind doch Siege, sind doch wichtig, oder? Wenn er jetzt da gewinnt,
vor einem Podium,
dann würde er da, da würde er da mal vorkommen auch.
Das stimmt, aber ich glaube, es würde ihm trotzdem nichts nützen, denn Jean-Éric Vergne führt da ja gerade. Ja. Der hat einen Sieg und einen dritten Platz. Es kann also niemand mehr an ihm vorbeiziehen, der aktuell noch kein Podium bei den Europarennen belegt hat. Deshalb ist die, ich sag mal, sind die potenziellen Kandidaten für den Titel da überschaubar. Natürlich Vergne, der einen Sieg und einen dritten Platz hat, und André Lotterer, der schon 2 zweite Plätze auf der Habenseite hat. Das sind die einzigen beiden Fahrer, die mehr als einen Podest bei den Europarennen erzielt haben. Mhm. Auf dem dritten Platz liegen quasi punktgleich die 3 anderen Sieger der Europarennen: Mitch Evans im Jaguar, Robin Freins im Virgin und Lucas Di Grassi. Ja. Dann auf dem vierten Platz haben wir die beiden Nissan-Piloten, die jeweils einen zweiten Platz zu Buche stehen haben. Und auf dem 5. geteilten Platz haben wir mit Stoffel van Dorn, Daniel Abt und Felipe Massa 3 Piloten, die ja auch schon mal auf dem Podium gestanden haben, aber die wahrscheinlich keine große Chance haben werden, da noch was zu holen. Denn ich glaube, dass einer der vorhergenannten Fahrer nochmal aufs Podium fahren wird und damit die Fahrer, die bislang nur einen dritten Platz zu Buche stehen haben, keine Chance haben.
Ja, klingt realistisch.
nach dem Wochenende haben wir die Entscheidung, ne? Da ist der, steht der Gewinner der European Races fest. Und da gibt's dann auch eine extra Trophäe für. Für denjenigen mit den besten Podiumsergebnissen. Ist es überhaupt eine richtige Formulierung? Die besten Podiumsergebnisse? Das klingt so falsch. Aber mit den,
naja, meisten
Podiums und den meisten und den auch besseren. Ach, die mit den Podien, ne? Und der
Podiumsmeister.
Der Podiumsmeister, der kriegt nicht die Siegerschale, aber einen Siegerpokal. Und der ist sehr schick. Durch einen 3D-Drucker entstanden und sieht sehr schick aus.
Spaciges Teil auf jeden Fall.
Ja, das wird dann gerne auch ins Wohnzimmer stellen.
Wird in Bern auch gleich übergeben dann, oder?
Richtig.
Ja, da kann man das Ding mal live sehen. Ich kenne ja nur die Bilder bis jetzt.
Ja. Apropos live sehen. Phil?
Ja?
Wann kann ich Formel E live sehen in Bern?
Ah, in Bern? Ja, da ist es tatsächlich so wie meistens, ne? Wenn du die freien Trainings sehen möchtest, also ich meine, du bist natürlich da und kannst sie vor Ort angucken, aber jeder andere muss sich natürlich wieder mit Facebook oder YouTube abgeben. Freies Training 1, 8.50 Uhr bis 9.50 Uhr am Samstag. Freies Training 2, 11.15 Uhr bis 12 Uhr. Dann haben wir um 13.30 Uhr das Qualifying. Und da haben wir eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, das anzuschauen. Das zeigt nämlich nur Eurosport 2. Blöderweise, was schade ist, denn Qualifikation, finde ich, sollte eigentlich in der normalen, frei zugänglichen Übertragung immer drin sein. Aber gut, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal so genau verstanden, warum das so ist. Habe ich das nie. Ja, das kollidiert immer mit irgendwas. Aber dann, mein Gott, ja, kann man es ja streamen. Denn die ARD zeigt ja dieses Rennen dann um 18 Uhr, beziehungsweise 18 Uhr, keine Ahnung, wahrscheinlich 3 oder so, fängt es dann an, nehme ich an. Die ARD ist dabei von 18 Uhr bis 19 Uhr. Die könnten natürlich auch hergehen und sagen, ja, Qualifying streamen wir, kein Problem. Vielleicht können wir mit denen auch nochmal reden. Wird aber hundertprozentig überhaupt nichts ändern. Deswegen lassen wir das einfach. Und Eurosport 1 ist natürlich auch beim Rennen dabei. Die schalten schon 17.45 Uhr ein bis 19 Uhr und zeigen auch um 22 Uhr nochmal die Highlights vom Rennen. Das ist dann aber nicht mehr live, ne? Nicht, dass du mich missverstehst.
Zeigt die ARD das Rennen?
Ja, sagt die.
Oder nur im Stream?
Sagt die 4formulae.com, sagt ARD zeigt 18 bis 19 Uhr. Da steht nicht dabei, ob das Stream oder TV ist. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Ich würde eher drauf setzen im Stream. Das ist nämlich das, was ich im Kopf hatte. Also schon, dass ARD das Rennen bringt, aber eben nur online im Stream. Im ARD-Programm auf deren Webseite läuft wohl zu dieser Zeit am 22.06. um 18 Uhr, wenn das Rennen beginnt, Mutter auf Streife.
Ah ja, das klingt spannend. Vielleicht gucke ich lieber das. Hey, dann guck mal, also, schau mal, wenn die sowieso nur Stream machen und nicht TV, dann können sie doch auch das Qualifying streamen. Ich verstehe es immer nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ist mir unklar.
Das ist vielleicht eine Sache der Rechte oder sowas. Die haben vielleicht nur Nachverwertungsrechte für das Qualifying und nicht Live-Übertragungsrechte. Also die Lizenzen von Eurosport dafür gekauft.
Denkt denn keiner an die Zuschauer? Nein, keiner denkt an die Zuschauer. Das macht mich traurig, Freunde.
Oh. Dafür gibt es ja den e-formel.de Live-Ticker, da verpasst man sicher nichts.
Genau, da siehst du zwar nur Buchstaben, bist aber immer in Sekundenschnelle informiert.
Ja.
Tickerst du dann live aus dem Media Center?
Natürlich.
Bestens. Das gefällt mir.
Ach, das ist da so schön, dass es um 8.50 Uhr losgeht, ne?
Ja, nicht
endlich
so,
mal ein bisschen
nicht so früh.
Das ist ja, das Ganze so, in deinem Interesse, oder? Student.
Das ist das Ganze in deinem Interesse. Aber hier Marrakesch, wann ging es da los? 37, glaube ich, noch? Noch vor Sonnenaufgang.
Ja, 37.
Boah, Tobi, das war nicht schön.
Es waren aber tolle Bilder, vor allem als die Autos dann den Attack-Mode aktiviert hatten. Das sah man dann nämlich richtig ordentlich leuchten, den LED-Streifen am Halo. Das fand ich war sehr beeindruckend zu sehen.
Das stimmt, ja. Das ist schon sehr cool.
Auch diese Dinge haben etwas Gutes. Tja, ansonsten gibt es, glaube ich, Richtung Bern erstmal nicht viel zu sagen. 5 Tage und ein paar Stunden. Ich habe jetzt die Website gerade zugemacht. Ich weiß die Stunden und Minuten nicht genau. Macht aber gar nichts, denn wenn du das jetzt hier hörst, sind die Zeiten sowieso wieder ganz anders.
Es sind 5 Tage, 23 Stunden und 30 Minuten.
Na gut, jetzt wisst das. Dann haben wir noch eine Rubrik für euch, bevor wir uns in den Ausklang der Sendung begeben. Ich klicke hier mal das Ding an.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wir haben vorhin geredet über, wie spannend diese Saison doch sei. Und Saison 5 ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte der Formel E,
dass in einer Saison kein Team bei jedem Rennen die Punkte erreicht hat. In Saison 2 gab es zum Beispiel 4 Teams, die immer in den Punkten waren. In Saison 3 war es Edams und Mahindra Tachita haben dann in Saison 4 immer Punkte geholt. Tja, und jetzt in diesem Jahr gibt es kein einziges Team, das in jedem E-Prix Zähler mitgenommen hat.
Na sowas, dann sind die ja gar nicht durchgehend gut. Wie kommt das denn? Liegt das vielleicht an dem Qualifying-Format? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Ja, man kann ja vermuten.
Nächstes Jahr gibt es halt auch Punkte. Ne? Dann beschwert sich, glaube ich, niemand mehr. Also sind die Beschwerden einfach eingedämmt. Man wird sich immer noch beschweren, dass ich nicht die Chance auf die Pole Position gehabt habe, aber du kannst dann nicht mehr meckern, dass du keine Punkte damit mitnehmen konntest durch deine Qualifying-Position, weil du halt immer Punkte mitnehmen kannst, wenn du die Bestzeit setzt einfach.
Ja, wie das immer so ist. Ne? Wir haben ja über das Qualifying-Format und die Vor- und Nachteile und so weiter und mögliche Alternativen haben wir ja schon gesprochen. Ich halte das ja nach wie vor nicht für das schlechteste Modell. Gerade so aus Zuschauersicht ist es eigentlich schön, dass du immer wieder andere Leute vorne mitmischen hast und dass du oft stärkere Fahrer im Mittelfeld hast, die dann da ein bisschen für Schwung sorgen können. Ich habe jetzt nicht wieder die Formel 1 dessen, aber dieses hintereinander herfahren für 2 Stunden, das ist halt einfach auch, das wollen wir doch auch nicht sehen. Ne? Ich verstehe rein vom Wettbewerb her und wenn du dort fährst und so weiter, dann findest du da bestimmt Dinge dran, die du nicht so cool findest, weil man sich benachteiligt fühlt vom Reglement, aber jetzt denken wir mal an die Zuschauer und finden das gut. So.
So, finden wir gut.
Das tun wir.
Gut. Was wir auch tun, ist diese Sendung jetzt dann demnächst beenden. Das war es nämlich jetzt schon wieder für diese Episode. Und wann wir uns nach dem E-Prix hören, das müssen wir uns noch in Ruhe überlegen. Denn wahrscheinlich wird es wieder der Dienstag nach dem Rennen, oder? Was meint ihr?
Ja, tendenziell schon.
Ja.
Dienstag 20 Uhr peilen wir mal an.
Ja, das ist gut. Weil viel früher darf es auch nicht sein. Ich bin nämlich von Donnerstag bis Sonntag bin ich in Österreich. Und ich werde das Rennen gar nicht sehen. Also kann ich eigentlich nur am Montag gucken, in der Mittagspause oder so. Mal gucken. Und das muss ich ja gesehen haben, sonst kann ich ja gar nicht mitreden.
Das ist wohl wahr.
Da muss ich dann die Formel, ich muss das alles irgendwie muten. Ne? Ich will ja auch nicht wissen, wer gewonnen hat, sonst ist doch gar nicht mehr so spannend. Wenn ich gleich schon weiß, dass die Grassi, wie ich es prophezeit habe, gewonnen hat, wo ist denn der Spaß?
Tja. Dann versuch mal einen Weg zu finden, vorbei am Spoilern, wenn du in der Formel E-Redaktion dabei bist.
Ja, das ist noch der einfache Teil. Du kannst ja halt die WhatsApp-Gruppe einfach muten, dann kriegst du das nicht so mit. Aber ansonsten, diese Informationen rund um die Formel E, die bezieht man ja aus allen Ecken und Enden. Da kannst du eigentlich nur so Hardcore-Digital-Detox machen. Und
eigentlich schon,
ja. Ne, Donnerstag nach Österreich fahren, Sonntag zurück und Handy in der Zeit zu Hause lassen, aber da fühle ich mich auch nicht gut. Also das wird schon eine Herausforderung. Naja, gucken wir mal. Kriegen wir hin.
Wir kriegen das hin.
Aber natürlich kriegen wir hin. Wir kriegen immer alles hin.
Ja.
Ja. So, Freunde. Ende im Gelände für heute. Wir hören uns dann nach dem Rennen wieder. Wünschen euch eine angenehme Woche. Viel Spaß beim Rennen. Und jubelt für die Grassi, wenn er dann gewinnt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Oder für Lotterer.
Bis dann.
Oder Sam Bird.
Oder Evans.